Morgen.
Freue mich total, euch zu sehen. Als wir eben hinten in den Raum rein sind, dann habe ich noch gesagt, bin mal gespannt, wie viele Menschen heute Morgen überhaupt kommen oder zu Hause vor dem Fernsehgerät sitzen, morgen, weil das Wetter ist ja so toll. Ne? Da könnte man ja wirklich auf ganz andere Ideen kommen, als in Gemeinde zu gehen und dort Zeit zu verbringen. Schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Frank und ich freue mich tatsächlich auf heute Morgen. Ich war heute Morgen mit meiner Jüngsten zusammen. Die Noah fragte mich, sag mal, Papa, freust du dich eigentlich, predigen zu können? Ja, das tue ich wirklich. Freue mich wirklich, predigen zu können, mache das ganz, ganz gerne. Und ich hoffe, es ist für euch nachher auch okay, wenn ihr das sozusagen mitgemacht habt. Ich gucke ja immer so ein bisschen nach Predigttexten und orientiere mich ganz gerne dabei an Predigtvorschlägen, die woanders da sind. Da bin ich drauf gestolpert. Und kam dann auf, heute beginnt die Passionszeit. Und als ich das erste für mich registriert habe, bin ich so ein bisschen zusammengesackt. Womit hängt dieses Zusammensacken zusammen? Ich finde, mittlerweile kommen wir mit diesem ganzen Corona-Gedöns in eine vollkommen ätzende Phase rein. Also es nervt mittlerweile mich total. Auf der Arbeit bin ich ja mit vielen Menschen zusammen und wenn ich so mit den Menschen rede, geht da ganz viel in Richtung Fatalismus, Resignation. Ja, dann haben wir halt die Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung des Lockdowns, des Wellenbrecher-Lockdowns oder so. Und wer weiß, was jetzt irgendwie Mitte März passiert. Und irgendwie ist der Energie so raus. Und dann ist es gerade auf Arbeit tatsächlich schwer, wieder Energie zu finden, produktiv irgendwie ranzugehen, zu versuchen, was zu gestalten, wo du doch sowieso den Eindruck hast, kannst gerade nichts gestalten. Gespräche kosten mehr Körner, weil es darum geht, irgendwie den Menschen noch mehr zuzuhören, zu gucken, was sie wirklich bewegt. Und jetzt kommt die Passionszeit. Yippie-yay, dann müsste es ja nur noch regnen, dann hätten wir ja alles, oder? Ja? Also das war für mich erstmal so, dass ich gesagt habe, na, ich weiß nicht. Aber gut, das sind immer die größten Herausforderungen, wie ich finde, wenn man es gar nicht will, dieses Thema, und sich trotzdem darauf einlässt, manchmal kommt was Vernünftiges bei raus. Ich lese uns erstmal den Predigttext. Wir befinden uns jetzt so in der Endzeit des Wirkens von Jesus auf der Erde. Wir befinden uns jetzt kurz vor der Kreuzigung, wirklich in der Passionszeit, beim letzten Abendmahl, beim Passamahl. Und ich lese Johannes 13, 21 bis 30. Nach diesen Worten sagte Jesus bis ins Tiefste erschüttert: Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen einander an und fragten sich, wen er wohl damit meinte. Einer seiner Jünger, der, den Jesus liebte, saß neben ihm am Tisch. Simon Petrus bedeutete ihm, er solle fragen, wer so etwas Schreckliches tun würde. Jener Jünger lehnte sich zu Jesus hinüber und fragte, Herr, wer ist es? Jesus sagte, es ist der, dem ich das Stück Brot reiche, nachdem ich es eingetaucht habe. Und als er das Brot eingetaucht hatte, gab er es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Sobald Judas das Brot gegessen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu ihm, beeile dich, was du tun willst, tue bald. Keiner der anderen am Tisch wusste, was Jesus damit meinte. Da Judas die Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihn aufgefordert, für das Fest einkaufen zu gehen oder den Armen etwas Geld zu geben. Judas aber stand sofort auf und ging in die Nacht hinaus. Ich habe den Titel der Predigt ungefähr dreimal neu überschrieben, weil so viel drin ist, und bin gelandet bei Game Over. Ne? Game Over, was ist eigentlich, wenn Gemeinschaft zu zerbrechen droht? Und ich stelle mir das so unglaublich schwer vor, wenn das so passiert. Du bist mit einem Menschen Ewigkeiten unterwegs, du hast viel Leben miteinander geteilt und dann zerbricht Gemeinschaft. Ich erlebe das tatsächlich persönlich gerade auch zweimal. Ich erlebe das von zwei Seiten. Komme ich gleich nochmal so ein bisschen drauf zu sprechen. Wenn Gemeinschaft zu zerbrechen droht, Game Over, was geht? Bisschen durchs Internet gesurft und habe nach einem Spruch gesucht zu diesem Thema. Und das, was da vorne steht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht das, wo ich sagen würde, das ist meine Meinung, aber das ist eine These. Es ist eine These, dass nicht das Leben die Menschen trennt, sondern das, was uns trennt, ist das Fiese, die Scheinheiligkeit Der Verrat, der Egoismus und der fehlende Respekt. Und für mich eine spannende Frage im Bibeltext, jetzt darauf einzugehen und zu suchen, was ist denn das, was dort die Trennung verursacht hat? Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Also wir befinden uns jetzt, das ist die unterste Zeile, quasi im Finale. Was haben die Jünger gerade hinter sich? Die haben gerade hinter sich eine Fußwaschung. Jesus hat ihnen die Füße gewaschen. Jetzt sind wir beim letzten Abendmahl angekommen. Wie geht es nach dem letzten Abendmahl weiter? Nach dem letzten Abendmahl sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander und daran wird man euch erkennen, dass ihr zu mir gehört. Und wisst ihr was? Ich bin bald weg, aber ich baue Wohnungen für euch. Ja, ich werde hier ein Baulöwe. Ich richte für euch die tollsten Wohnungen ein, für euch persönlich, wenn ihr wieder bei mir seid, dass ihr Wohnungen im Himmel habt. Und damit ihr nicht alleine seid, bekommt ihr von mir den Heiligen Geist, den sende ich euch. Und dann ist es total wichtig, Rebecca hat vor kurzem darüber gepredigt, bleibt bei mir, der Weinstock und die Reben, das kommt dann auch noch danach. Und dann kommt auch noch die Lehre über das Gebet. Es kommt das Gebet von Jesus zu seinem Vater, es kommt aber auch das Lehren der Jünger, wie sollt ihr in meinem Namen beten? Wow, also das ist mal komprimiert. Weil in unser aller Wahrnehmung ist das ja so eine Kiste zwischen letztes Abendmahl, anschließend gehen sie hinaus, das tun sie dann irgendwann auch, gehen quasi in den Garten, wo Jesus verhaftet wird und in diesem Zusammenhang passiert das alles. Also wie komprimiert ist das vom Verstehen her für die Leute? Was passiert da alles gleichzeitig, was geht da ab? Und wir konzentrieren uns jetzt so auf die Szene des letzten Abendmahls. Und ich habe mal ganz bewusst hier das Bild rausgenommen von Leonardo da Vinci, ja, der das gemalt hat an die Decke und da ist das letzte Abendmahl dargestellt. Weiß jemand, wo da der Johannes sitzt und wer der Judas sein soll? Ich musste auch nachgucken, ich hätte keine Ahnung gehabt. Ich hätte das total falsch getippt. Gucken wir gleich nochmal drauf, wer denn so der Einzelne gewesen ist. Und jetzt erleben wir das häufig so und wir erleben das auch in Gemeinde. Gemeinde, jetzt das Wort nicht falsch interpretieren, hat im letzten Jahr echt gut miteinander funktioniert. Immer wenn Not war, haben wir zusammengestanden. Das war ein total tolles Erlebnis, Bestandteil dieser Gemeinde zu sein und das zu erleben, dass es Menschen gibt, die füreinander da sind. Und das ist ganz häufig so, wenn die Not von außen kommt, das schweißt zusammen. Aber was ist denn, wenn es von innen kommt? Wenn es das Friendly Fire ist? Wenn der Beschuss aus den eigenen Reihen stattfindet. Auch das haben wir schon kennengelernt, damit schwer. Ja, da musst du wirklich gucken, dass du keine Spaltung reinkriegst und dass da nicht ganz was Schlimmes passiert. Und in genau diese Szene hinein sagt Jesus, ich habe mich danach gesehnt. In der anderen Übersetzung, das was wir kennen, ist ja häufig dieses, mich hat herzlich verlangt, mit euch jetzt diese Zeit zu verbringen. Ja, das war mir ein total wichtiges Anliegen, bevor ich jetzt in meine Leidenszeit hineingehe, dass ich die Zeit mit euch, meinen Jüngern, verbringen kann. Und der erste Vers des Textes sagte ja, nachdem er das alles gemacht hatte, Fußwaschung und so weiter, sagt er, bis ins Tiefste erschüttert, einer von euch wird mich verraten. Und das ist eine erste Fragestellung erstmal noch, ohne Ausrufezeichen. Warum ist es denn so? Er hat angekündigt, dass er verraten werden wird. Er hat angekündigt, dass er ans Kreuz geht. Jesus weiß ganz genau, was Sache ist. Der weiß ganz genau, was passieren wird. Und trotzdem ist da diese tiefe Erschütterung. Trotzdem ist da dieses herzliche Verlangen. Das ist alleine für mich schon so ein Gegensatzpaar. Ich habe das herzliche Verlangen und bin zutiefst erschüttert. Wie sehr muss Jesus in dem Moment auch emotional Achterbahn gefahren sein. Und wie häufig muss er sich auch die Frage gestellt haben, muss das denn alles sein? Und das sehen wir bei ihm ja auch, das sehen wir auch in den Berichten, die wir in der Bibel sehen, ne? Dass er häufig gesagt hat, boah, ey, lieber Vater im Himmel, wenn es nicht sein muss. Aber am Ende, okay. Und da ist es, glaube ich, nochmal ganz wichtig, drauf zu gucken, worüber lohnt es sich nachzudenken und worüber nicht. Ich weiß nicht, wie häufig ich schon darüber gegrübelt habe, warum wir Menschen eigentlich immer noch als Sünder durch die Gegend laufen. Wir könnten es entweder jetzt kapiert haben oder Gott hätte dafür sorgen können, dass es nicht mehr so ist. Immer dann, wenn was besonders Schlimmes passiert, dann denke ich, wie kann Gott das zulassen? Warum hat er das Böse nicht längst aus der Welt ausgerottet? Okay, ich habe es kapiert, wir haben noch so viele Jahrtausende als Menschheit hinter uns, wo wir gesehen haben, jawohl, das war da, dass wir doch jetzt in eine Zeit einsteigen könnten, wo es nicht mehr so ist. Lohnt sich offenkundig nicht drüber zu grübeln, außer demjenigen, der Spaß daran hat, aber ich glaube, man wird keine echten Antworten finden. Was wir sehen können, ist, dass Gott offenkundig freie Engel und freie Menschen wollte. Er hätte uns ja anders schaffen können. Er hätte auch dafür sorgen können als unser Schöpfer, dass wir anders gemacht sind. Hat er aber nicht. Das hat er nicht mal bei den Engeln getan. Da sind doch tatsächlich Engel abgefallen. Einer hat sich zum Chef gemacht und hat gesagt, ich bin jetzt hier der Teufel, alle mir nach, wir gucken mal, dass wir es torpediert bekommen. Das ist eine Realität, innerhalb derer wir leben. Das ist was, was Gott in seiner Schöpfung zugelassen hat. Und ich glaube, das Erste, was wir verstehen müssen und akzeptieren müssen, ist, dass er uns genau so erstmal gewollt hat. Und jetzt ist die Frage, was hat er denn gewollt? Was macht uns denn im Innersten aus? Was macht uns so individuell und dann gleichzeitig in Beziehungen so herausfordernd? Er hat in jeden von euch Lebensmotive reingelegt. Er hat von jedem von euch gesagt, und das ist was, das wird euch besonders wichtig sein. Und er hat andere Sachen reingelegt, wo er gesagt hat, und das wird euch nicht besonders wichtig sein. Mein größtes Lebensmotiv ist, ich möchte gerne Sachen konstruktiv gestalten. Also versuche ich das zu tun. Ich versuche das auf der Arbeit, ich versuche das sonst wo, ich nerv damit Leute, aber ich versuche es, Sachen nach vorne hin konstruktiv zu gestalten. Finde ich klasse. Lebe ich für. Aus den Lebensmotiven prägen sich Werte. Das ist auch noch so eine Basis. Was ist mir besonders wichtig? Meine drei Hauptwerte, die mir wichtig sind, ist, ich möchte erfolgreich sein. Kann man darüber diskutieren, was ist Erfolg? Ich möchte gerne vertrauensvoll mit anderen Menschen zusammen sein können und ich möchte gerne Spaß haben dabei. Das sind meine Grundwerte. Die sind unterschiedlich verteilt. Da gibt es ganz unterschiedliche Werte, die Menschen haben. Daraus leiten sich ab Glaubensgrundsätze. Und das ist jetzt gar nicht mal christlicher Glaube gemeint, sondern Glaubensgrundsätze, wie man meint, dass man die Welt gestalten müsste. Ich habe eine Meinung dazu, wie man Ordnung innerhalb von Kinderzimmern gestalten könnte. Meine Kinder haben eine andere Meinung dazu. Wir werden irgendwann rausfinden, ob wir noch die identischen Werte haben. Also auf jeden Fall kann ich am Verhalten ablesen, dass es da noch andere Sichtweisen gibt. Ich finde es sinnvoll, dass ein Maß an Grundordnung da ist, dann findet man was. Die anderen sagen, das Genie reitet auf dem Chaos zum Erfolg. Alles ist möglich, ja? Aber das sind dann die Glaubenssätze, wo man davon überzeugt ist, wenn du so und so lebst, ist das eigentlich eine coole Kiste. Und daraus leitest du ganz konkretes Verhalten ab. Konflikte entstehen erstmal dann, wenn das Verhalten unterschiedlich ist. Wenn man tiefer gräbt, wird man feststellen, da weichen Glaubenssätze voneinander ab. Wenn man noch tiefer gräbt, wird man feststellen, Werte sind vielleicht schwierig und die Lebensmotive gehen dann auch weit auseinander. Und trotzdem hat uns Gott genauso gemacht. Trotzdem sind wir genauso hier und trotzdem sagt er, und genauso will ich, dass Gemeinde funktioniert. Wenn er uns frei geschaffen hat, das ist ja gleich was, das brauchen wir nochmal für Judas. Ist Judas eigentlich die Marionette der Geschichte gewesen? Hatte der überhaupt einen freien Willen? Hätte der entscheiden können, nö, das mache ich jetzt nicht, lass doch die mal in dem Psalm und überall schreiben, was sie wollen, aber nicht mit mir, ne? Ich, Judas, nein. Oder war er derjenige, der null Gegenwehr hatte? Meine These, Gott hat uns mit einem freien Willen geschaffen. Wir sind keine Marionetten der Geschichte. Ist aber schon eine diskutierbare und, wenn ihr ins Netz oder so reinguckt, hochdiskutierte Geschichte zwischen der arme Karl konnte gar nichts dafür bis hin zu doch, der hatte die Möglichkeit der Entscheidung. Ich bin derjenige, der für mich sagt, doch, der hatte die Möglichkeit einer Entscheidung. Und damit ist aber eines auch klar, wenn das so ist, dann ist das Böse in der Welt eine schnöde Realität. Dann ist das mit dem Teufel eine schnöde Realität, so sehr wir uns das heute im 21. Jahrhundert vielleicht auch nicht mehr so sehr gut vorstellen können. Und es kommt halt überall zum Vorschein. Es passiert in den besten Familien, in irgendwelchen Gemeinschaften, die sich einen ganz hohen moralischen Ehrenkodex gegeben haben. Und es passiert eben auch bei den Jüngern Jesu. Also da hat ein Jünger die beste Einflussnahme der Welt um sich herum, Jesus Christus, und entscheidet sich trotzdem dafür, das Böse zu tun. Zumindest für Eltern ist das eine gute Botschaft aus meiner Sicht. Egal wie viel Mühe du dir gibst, du musst dich nachher für das, was nachher vermurkst geht, nicht alleine schuldig fühlen. Ja? Denn das ist ja dann immer schon mal so, dass man wirklich denkt, Mensch, was hast du denn da in der Erziehung alles falsch gemacht, dass das passieren konnte? Keine Ahnung, wie häufig das meine Eltern gedacht haben. Ja, ich habe das bis hierhin noch gar nicht so häufig. Ich warte auf die Zeit, wo das mehr wird, aber es könnte ja passieren. Und dann kommt auch eine Klarheit dabei rum, Versuchung zum Bösen gab es schon immer, gibt es heute, wird es immer geben. Die Entscheidung ist also nicht, wie können wir die Versuchung verhindern. Manchmal ist das auch eine Kiste, da kann man da ein bisschen dran arbeiten. Wenn man Alkoholiker ist und ist trocken, ne, dann ist es nicht sonderlich sinnvoll, sich abends in die Kneipe an die Bar zu setzen vielleicht. Ja, das könnte so eine Kiste sein. Aber dem Grunde nach ist das, was es zu verhindern gilt, die Umsetzung der Versuchung in die Tat. Und Luther hat so ein schönes Bild da gemacht und vielleicht nehmt ihr das Bild schon mal mit. Ich habe versucht, ein Bild dazu zu finden, aber ich habe nur das mit den vielen Vögeln gefunden. Ne? Der hat gesagt, du kannst nicht verhindern und im Moment wollen wir es auch gar nicht, wenn die Vögel über deinem Kopf umherschwirren. Ja? Wir ziehen, die sehen im Moment gerne ziehen Richtung Norden, der Sommer kommt dann, Frühling kommt dann. Das kannst du nicht verhindern, dass die Vögel über deinem Kopf schwirren, aber du kannst verhindern, dass sie auf deinem Kopf Nester bauen. Und das ist das, was bei Judas passiert ist. Da waren erst die Vögel, da war erst die Versuchung und irgendwann war die Entscheidung, sie dürfen Nester bauen. Ich habe ein tolles Bild gefunden vom letzten Abendmahl, was ich für total realistisch halte. Also ihr erinnert euch noch an das von eben. Jetzt kommt ein neues. Ich finde, das sieht ziemlich einsam aus. War es aus meiner Sicht aber auch. Wenn wir nach dem letzten Abendmahl gucken, wie viele Jünger waren denn nachher noch da von den Zwölfen? Null. Es war keiner mehr da. Zwischenzeitlich war Jesus von allen verlassen. Und das war für mich auch wieder so ein Ding. Ne? Also ich hatte den Judas ja auch schon gut abgestempelt. Im Sinne von, hier, geldgierige Hansel hat es nicht gerafft und weg damit. Und das andere sind irgendwie die Guten. Warum ist es eigentlich in unserer Wahrnehmung gerechtfertigt? Warum gucken wir denn auf den so stark? Kurze Auflösung. Links von Jesus gibt es so drei, die da unterwegs sind. Ne? Der Grauhaarige da hinten, das soll der Petrus sein. Der beugt sich gerade zu dem rüber, der so ein bisschen aussieht wie Jesus, das ist der Johannes. Und davor, vor den beiden, sitzt quasi der Judas. In der Zeichnung von Leonardo da Vinci, der natürlich auch nicht dabei war. Ne? Also das ist quasi die Zeichnung. Es gibt andere Zeichnungen, da sitzt Judas schon am weitesten entfernt von Jesus. Weil das für uns in unserem Schema zu verurteilen, Menschen zu begegnen, viel leichter ist. Ja? Das ist der Böse, das kannst du abstempeln und dann ist das passiert. Und ich möchte jetzt mal so ein kleines bisschen Petrus und Judas miteinander vergleichen. Damit wir ein bisschen vielleicht auf eine andere Spur drauf kommen. Also, was ist das Ding offensichtlich? Judas, Johannes behauptet schon mal, der hat schon mal gerne in die Kasse gegriffen. Ne? Also hat für sein eigenes Wellnesspotenzial was abgegriffen, um da vielleicht das eine oder andere sich Gutes zu tun. Und außerdem ist er damit dann auch gegen Verschwendung gewesen. Ne? Kannst das Geld nicht so raushauen? Warum dieses teure Salböl, das du an Jesus verschwendest? Mensch, dann gib uns doch die Kohle, da können wir doch mehr was mit anfangen. Und da sagt Jesus, Mensch, hast du es nicht kapiert? Da gibt jemand sein Kostbarstes für mich. Da kommt die Fußwaschung und Petrus sagt, nee, du mir Füße waschen, never. Sagt Jesus, hey, hast du es nicht kapiert? Ich bin doch der Diener, ich bin dafür da für euch. Beide haben es nicht kapiert. Beide haben es nicht kapiert. Das nächste, was dann kam, naja, der Judas, der geht so los und sagt, ich mache so mein Ding mit der Tempelwache und mit den hohen Priestern und guck mal, dass ich Jesus gegebenenfalls an die verrate. Ja, also ich greife jetzt echt zu anderen Mitteln. dann sind die nachher im Garten Gethsemane unterwegs, die Tempelwache kommt, was macht der Judas? Der zieht eins der Schwerter, was sie dabei haben, und haut dem einen das Ohr ab. Beide die Bereitschaft, die Geschichte in die eigene Hand zu nehmen, beide eine doofe Idee. Der eine verrät Jesus. Wie viel schlimmer ist das erstmal, als Jesus wie Petrus zu sagen, pass mal auf, Herr, ich sterbe für dich. Jesus sagt ihm, nee, du musst mich dreimal verleugnen, du wirst nicht mal mehr bekennen, dass du mich kennst. Und Petrus sagt, nee, niemals, passiert mir niemals. Und dann passiert genau das innerhalb einer Nacht, dass Petrus ihn dreimal verleugnet. Sie kapieren es beide nicht, sie greifen beide zu den falschen Mitteln. Der eine verrät ihn und der andere verleugnet ihn dreimal. Wo machen wir den Unterschied? Wo macht Jesus diesen Unterschied? Warum ist der Unterschied da? Was macht's aus? Ja, und dann gibt es ja noch so ein paar andere, ne? Da ist alles mit dabei. Zwischen ein bisschen verleugnen, ein bisschen wegducken, ein bisschen feige sein. Alles menschlich, völlig nachvollziehbar. Im Ergebnis aber, Jesus ist total alleine. Ich habe dann noch einen schönen Spruch gefunden, da steht drin, jedem Menschen, dem du Vertrauen schenkst, drückst du ein Schwert in die Hand, mit dem er dich entweder beschützen kann oder zutiefst verletzen. Und das ist so das Ding in diesen menschlichen Beziehungen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Jesus gespürt hat. Du weißt, es wird passieren, aber wenn es passiert, ist es nochmals eine andere Dimension. Und diese Fragestellung, was unterscheidet eigentlich Judas und Petrus in dieser Zuspitzung, ist dieser Punkt unten drunter. Jetzt müssen wir gucken, dass wir Unterschiede, die Unterschiede machen, zu Unterschieden machen. Also rausfinden, wo ist der Unterschied. Exkurs, finde ich total spannend. Wir sind ja hier mit vielen zusammen, mal drauf zu gucken, wie verhalten sich die Jünger eigentlich in dieser Szene zueinander. Erster Teil, Riesenunsicherheit. Ja, wird ja in 4 Evangelien berichtet. Dem Grunde nach kannst du davon ausgehen, dass erstmal jeder gedacht hat, bin ich das? Ja, also dieses schreckhafte Innehalten, könnte es sein, dass ich das bin, war bei jedem da. Auch interessant, danach kommt keiner und sagt, ja, hier, weißt du was, ich habe im Moment darüber nachgedacht, der Tim war's. Ja, kann ja gar nicht anders sein. Hat heute Geburtstag, der muss es sein. Also der Tim, der ist es dann auf jeden Fall. Also da gab es ja gar keine, dass jetzt geguckt wurde. Ja, vielleicht wurde geguckt, aber es spricht keiner irgendeine Form von Verdacht aus. Und ich glaube, das ist auch so eine erste Fragestellung an uns in der Gemeinde. Die Fassade steht, oder? Wie tief wissen wir denn wirklich voneinander, wo gerade unsere Glaubenssätze sind? Wie tief wissen wir denn wirklich voneinander, was uns gerade dabei ist anzutreiben und was wir gerne in die Tat umsetzen würden? Die Fassade steht. Wie geht's dir denn? Danke, gut. Und dann kommt das, was menschlich ist, Neugierde. Wer ist es denn? Und jetzt müssen wir uns die Szene so vorstellen, eigentlich saßen die ja um einen Tisch herum, war wahrscheinlich damals für Leonardo da Vinci nicht so gut abbildbar, also um einen Tisch herum und die lagen damals auch zu Tisch. Und dann dürfte es eher so gewesen sein, dass der Petrus dem Johannes, ne, der mal wieder am Kuscheln mit Jesus war, gesagt hat, hey, sag mal, los. Er bedeutete ihm, er gab ihm so einen Hinweis. Und Johannes lag dann quasi, so ist die Beschreibung, an der Brust Jesu. Ja, die lagen also sozusagen einmal im Kreis rum und der brauchte auch nicht weit, also der hatte es nicht weit zu Jesus, um rauszufinden, hey Herr, wer ist es denn? Und dann dürfen wir uns die Szene nicht so vorstellen, dass Jesus gesagt hat, so liebe Leute, alle zuhören, ich sag's euch jetzt, wer es ist, sondern er hat dem Johannes gesagt, pass mal auf, ich tunke jetzt das in die Schüssel rein und gebe es jemandem. Und dann wirst du es sehen. Und das mitgekriegt haben wahrscheinlich Johannes und Petrus. Weil Petrus war der, der es wissen wollte. Johannes war der, der es in Erfahrung gebracht hat. Jesus ist derjenige gewesen, der es gezeigt hat. Und jetzt war ich so ein bisschen erschüttert und habe die nächsten Punkte über uns nachgedacht. Wir kennen ja den Spruch, Wissen ist Macht, oder? Macht aber an der Stelle nichts. was machen denn jetzt Johannes und Petrus? Insbesondere beim Petrus, also beim Johannes, der ist ja immer von den Erzählungen wirklich so ein bisschen mehr der Kuscheltyp, der ist ganz nah an Jesus dran und Jesus hat ihn in besonderer Weise lieb, das wird uns immer so ein bisschen transportiert. Aber Petrus war ja der Macher, das war ja derjenige, der Sachen in die Hand genommen hat. Das heißt, die wissen jetzt, Judas ist der Verräter. Jetzt hätte ich gedacht, jetzt fangen die an, Tische umzuschmeißen, den Judas anzubrüllen, das laut rauszurufen oder sonst was. Niente, ente. Passiert überhaupt nichts. Wie häufig habe ich schon was gewusst? Ich habe auch gewusst, was ich machen sollte und habe es nicht gemacht. Beobachtbar. Genauso interessant, nichts wissen macht nichts. Da sind die Jünger zutiefst erschrocken, fragen sich, wow, bin ich das? Und anschließend fragen sie nicht nochmal nach. Wollen sie es gar nicht wissen. Geht es irgendwie weiter? Wie häufig geht es bei uns irgendwie weiter? Wollen wir es gar nicht wissen? Wir müssten vielleicht was machen. Also aus meiner Sicht zweiseitige Ignoranz. Auch das geht mir so. Ich will vieles gar nicht wissen. Ja? Und wenn ich was weiß, gibt es einen Spruch bei uns, der steht auf dem Ofen drauf, bevor ich mich jetzt aufrege, ist es mir lieber egal. Ja? Wie geht hier Gemeinschaft miteinander um? Wie geht Gemeinschaft mit Judas um? Hat Gemeinschaft die Möglichkeit versucht zu nutzen, Judas an der Stelle noch zurückzuhalten? In den anderen Evangelien steht jedes Mal drin, dass Jesus sagt, und wehe dem, der mich verraten wird, es wäre besser für ihn, er wäre niemals geboren worden. Da ist eine innige Gemeinschaft, da sagt Jesus, wehe dem, der mich verraten wird, es wäre besser für ihn, er wäre niemals geboren worden. Und dann sagen dann 10 von dieser Gemeinschaft, ist mir doch egal. Und 2 sagen, okay, ich weiß jetzt, wen es trifft, ist schon mal gut, dass es mich nicht trifft, aber ich mache nichts. Finde ich bemerkenswert. Und daraus könnte so ein bisschen die Beobachtung entstehen, ne? Wenn jeder für sich selbst sorgt, ist für jeden gesorgt. Denn das machen die Jünger jetzt, weil die haben ja ein ganz beliebtes Diskussionsspiel, wer ist nachher der Größte im Himmel? Und tatsächlich genau in dieser Szene, Judas geht aus dem Raum raus, startet die Diskussion. Wer von uns ist der Größte im Himmel? Und auch das ist ja eine tolle Bandbreite von uns Menschen. Ja, wir sind in einem Moment in der Lage, uns zu fragen, sind wir diejenigen, die Jesus verraten werden? Haben in 10 von 12 Fällen keine Antwort drauf und diskutieren anschließend darüber, wer ist der Größte im Himmel? Also auch das deutet auf unser Menschsein hin. Wo ist denn jetzt der Unterschied? Wo ist das, was wir beobachten können? Erster Teil. Jesus bleibt derjenige, der die ganze Zeit initiiert und der Handelnde ist. Ne? Er hat der gesagt, mich hat herzlich verlangt. Er gibt Judas das Brot und das, finde ich, ist echtes Evangelium. Jesus geht zum letzten Abendmahl, sagt, mich hat herzlich verlangt. Und jetzt macht er nicht erst die Nummer mit dem Judas, sondern er feiert Abendmahl, Mahlgemeinschaft mit ihm. Er sitzt mit demjenigen gemeinsam an einem Tisch und bietet ihm die innigste Gemeinschaft mit sich, Jesus, an. Wahnsinn. Und das ist das, was wir kennen. Ne? Jesus liebt die Sünde, liebt den Sünder, hasst die Sünde und gibt sein Leben für ihn. Und das, was dann passiert, ist auch kein Verurteilen von Jesus, sondern dem Grunde nach ist dieses, du tunkst deinen Bissen und gibst das jemanden, die größte Gastgebergeste der damaligen Zeit. Du bewirtest jemand als deinen Gast, der ganz nah an dir dran ist. Das ist eine Ehrung gewesen, so etwas zu erleben. Und das, was dann passiert, ist nur, dass Jesus sieht, okay, Judas hat jetzt seine Entscheidung getroffen. Und weil er seine Entscheidung getroffen hat, wir sind freie Menschen mit einem freien Willen und keine Marionetten. Weil Judas für sich eine Entscheidung getroffen hat, sagt Jesus in dem Moment zu ihm, dann geh auch, dann mach jetzt. Kurz bevor Jesus in den Himmel aufsteigt, betet er zu seinem Vater. Während meiner Zeit hier auf Erden habe ich sie bewahrt. Ich habe über sie gewacht, sodass nicht einer verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens beschritt. Und es geht weiter und ich bitte dich, dass du sie vor dem Bösen bewahrst. wie ist das jetzt mit Judas und dem Teufel? Ja, die Versuchung war da, ganz offenkundig. Die Vögel schwirrten über den Kopf von Judas. Was war die Versuchung? Hier Motivdiskussionen gibt es viele. Die einen sagen, ne, Johannes hat wirklich in seinem Evangelium aufgeschrieben, der griff schon mal in die Kasse rein. Dann sagen andere, Iskariot, das deutet auf einen Volksstamm hin, der insbesondere gegen die Römer opponiert hat, der die Römer unbedingt im Zweifel auch gewalttätig aus dem Land rausschmeißen wollte. Andere sagten, dem ging das alles nicht schnell genug. Das war auch so einer, der gesagt hat, Mensch Jesus, komm mal in die Puschen und ich versuche jetzt mal dazu beizutragen, dass das alles ein bisschen schneller geht. Wissen wir es nicht. Dann haben die Vögel Nester gebaut, dann hat Judas entschieden und dann kommt der Satz, nach der Entscheidung von Judas ergriff der Satan Besitz von ihm. Wichtig, nicht vorher, sondern als Judas entschieden hat, okay, ihr dürft hier eure Nester dauerhaft bauen, da hat quasi der Teufel von ihm Besitz ergriffen. Und das, was dann bleibt, ist, dass ein Judas hinausgeht in die Nacht. Die einen sagen doch, ach, der wird jetzt bestimmt was einkaufen für Mäue, wir haben ja Fest. Die anderen sagten, es ist ja üblich, in der jetzigen Zeit was für die Armen zu geben, der verteilt bestimmt noch ein bisschen was aus unserer Kohle. Und keiner geht ihm nach. Er geht hinaus in die Nacht. Wir wissen, dass er den Verrat ausspricht. Wir wissen, dass er daran verzweifelt. Wir wissen, dass er nachher das Geld zurückgeben will. Und wir wissen, dass er nachher vor lauter Verzweiflung in den Selbstmord geht. Er geht hinaus in die Nacht. Und immer dann, wenn wir Abendmahl feiern, beginnt das ja in der Nacht als Jesus. Und dieses Bild in der Nacht und die Nacht des Verrats, das ist etwas, was damit wirklich gekennzeichnet ist. Schöne Randnotiz aus meiner Sicht, ist mir so beim Nachdenken aufgefallen. Ich habe mich gefragt, was wird denn der Teufel eigentlich vorgehabt haben? Ne? Also wenn der Teufel jetzt Besitz ergriffen hat, wenn er vorher um den Kopf rumgesaust ist, was wird denn sein Plan gewesen sein? Dann müsste es doch der Plan des Teufels gewesen sein, dass er gesagt hat, ich sorge jetzt für eben jenen Verrat. Ich sorge dafür, dass Jesus hier auf Erden nicht weiterkommt. Das muss doch sein Plan gewesen sein. Das, was dabei rausgekommen ist, ist die größte Rettungsgeschichte der Menschheit. Und das ist für mich nochmal so eine schöne Erkenntnis gewesen. Egal, was der Teufel sich so ausdenkt, unser Herr ist viel größer. Und er lässt sich davon nicht kaputt machen, sondern er nutzt im Zweifel auch die doofen Ideen eines Teufels dafür, um sein Reich zu bauen. Denn genau das ist hier passiert. Für mich riesig. Was sind jetzt die Unterschiede, die wir zu Unterschieden machen müssen, damit wir Unterschiede machen? Naja, es kann schon mal nicht auf der linken Seite daran liegen, dass wir irgendwie nicht alle falsche Dinge tun. Wir tun alle falsche Dinge. Das scheint kein echter Unterschied zu sein. Ja, es scheint nicht der Unterschied zu sein, dass Judas sich doof angestellt hat und dass Petrus sich doof angestellt hat oder dass ich mich doof anstelle. Das ist offensichtlich nicht der relevante Unterschied. Wo ist ein erster relevanter Unterschied? Und auch das könnte man sagen, naja, das war ja auch in beiden Seiten so ein bisschen mit drin. Der Punkt für Jesus nachher war, Vater, dein Wille geschehe. Frage, habe ich noch einen freien Willen, wenn ich sage, dein Wille geschehe? Ja, habe ich, weil ich muss die Entscheidung treffen, dass ich meinen Willen seinem Willen unterstellen will. Und das ist schwierig. Ja? Dein Wille geschehe. Und dieses Thema, dein Wille geschehe, ist eine Herausforderung für uns alle. Nicht nur für mich, bin ich überzeugt davon. Das ist übrigens auch nicht nur eine Herausforderung von Judas gewesen, es ist auch eine von Petrus gewesen, weil einmal sagt Jesus ja auch zu Petrus, Satan weiche von mir, als dann quasi die Versuchung in Person von Petrus an Jesus angetragen wurde. Wo ist der echte Unterschied? Einer kehrt um zu Jesus, der andere nicht. Das ist der Unterschied. Der eine kehrt um, der andere nicht. Beide waren so verzweifelt, als sie entdeckt hatten, was sie für ein Mist gemacht haben. Beide haben sie versucht, es irgendwie wieder gut zu machen. Einer ist zu Jesus gegangen und hat gesagt, bitte verzeih mir. Und einer wusste sich nicht anders zu helfen, als sich selbst zu töten. Und in dieser Diskussion mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl, wo die wieder anfangen zu diskutieren, wer ist eigentlich der Größte im Himmel? Ganz am Anfang hat Jesus gesagt, und ihr werdet auf 12 Thronen sitzen. In diesem Abschnitt sagt ihr werdet die 12 Stämme Israels richten. Ich bin überzeugt davon, Petrus hat seinen Thron im Himmel. Und genauso sicher ist uns eben aufgeschrieben, ich habe das eben zitiert, und einer ist den Weg des Verderbens gegangen und hat damit seine Rettung trotz Berufung durch Jesus verspielt. Und das ist damit dann auch die Frage dieses Berichts an uns. Was macht das mit uns? Ja, was ist denn jetzt mit uns? Und machst du einen Unterschied? Nochmal so ein bisschen die Zusammenfassung. Du bist einzigartig mit deinen Motiven, mit den daraus abgeleiteten Werten, mit Glaubenssätzen, Verhaltenssätzen für dein Leben und mit dem Verhalten, was du daraus ableitest. Und ganz am Anfang war die Fragestellung, haben wir als Menschen ausreichend Respekt voreinander? Das ist ein Riesenthema. Ich habe einen Konflikt, den ich im Moment habe, das ist ein Wertekonflikt. Wir gucken vollständig unterschiedlich auf die Welt und glauben, du müsstest unterschiedlich durch die Welt laufen, um damit in einem bestimmten Segment gut unterwegs sein zu können. Das ist herausfordernd. Respektieren, total schwer. Je nach Arbeitssituation, fast unmöglich. Und trotzdem kannst du niemals dahin kommen, zu sagen zu dem anderen, aber du bist blöd, du bist irgendwie falsch gemacht. Nee, der andere ist genau so gemacht, wie Gott es in dem Moment wollte. Was er daraus abgeleitet hat, das kann sein, dass das nicht das ist, was Gott wollte, aber in seinem tiefsten Inneren, in seinem Menschsein, mit seinen Lebensmotiven, das ist ein Schöpfungsakt gewesen. Also, das Erste ist, du bist so geschaffen, wie Gott es wollte, auch Judas. Jesus hat bis zum letzten Moment versucht, Judas zu erreichen. Und ich habe mich gefragt, ob dieses tief Erschütterte, was Jesus sagte, einer von euch wird mich verraten, die tiefe Erschütterung war, weil er als Mensch sich verraten fühlte? Ob es die tiefe Erschütterung war, weil jetzt das eintrat, was er schon vorher wusste? Oder ob es die tiefe Erschütterung war, weil er dem Grunde nach wusste, hier geht einer derjenigen verloren, die mein Vater mir anvertraut hat. Wenn er zum Schluss betet, ich habe sie alle bewahrt, ich habe über alle gewacht, aber bei dem einen ging es nicht. War das seine Erschütterung? Ich kann es mir vorstellen. Und diese Bereitschaft, bis zum Äußersten zu gehen, immer wieder dieses Brot und den Wein anzubieten, das ist das Angebot, was Jesus auch heute noch dir und mir macht. Und das ist ganz egal, ob du heute schon als Christ unterwegs bist, dann macht er dir das Angebot vielleicht zum ersten Mal, vielleicht hast du es auch schon dreimal ausgeschlagen. Sinnvoll wäre, du nimmst es an. Oder wenn du wie Judas oder Petrus unterwegs bist und hast gerade Bockmist gebaut, wo er dir sagt, hey, dann komm wieder zu mir. Ich möchte mit dir die Gemeinschaft haben. Wir sind frei in unseren Entscheidungen. Ich unterhalte mich mit ganz vielen Menschen, die einen tiefen inneren Glauben haben, dass sie Opfer sind. Opfer der Rahmenbedingungen, der Umstände. Ich konnte ja gar nicht anders als. Ich weiß, dass es Umstände im Leben gibt, die sackschwer sind. Ich weiß, dass es Umstände im Leben gibt, wo du den Eindruck hast, egal in welche Richtung du läufst immer in ein Messer rein. So ein Satz kommt natürlich meinen Glaubensgrundsätzen deutlich nahe, Sachen gestalten zu können. Aber wir sind an der Stelle nicht Opfer unserer selbst, sondern wir haben die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Und wir treffen sie manchmal auch falsch und sind damit Täter. Und genau da rein ist die Fragestellung, wie gut schaffen wir es, diese Frage zu stellen. Dein Wille geschehe, was ist dein Wille und meinen Willen seinem Willen zu unterstellen. Ich habe von zwei Situationen gesprochen in meinem aktuellen Leben und ich sitze auf beiden Seiten Tisches von Jesus. Ich fühle mich einmal verraten und ich habe eine Situation, wo mir ein Mensch gesagt hat, du verrätst mich jetzt. Genau dieses Thema. Verrat, Wertemotiv, im Stich lassen, schwierig. Auf beiden Seiten da. Und das ist für mich kombiniert mit dem Bibeltext, den wir jetzt haben. Insofern Lebensschule, als dass wir aufpassen müssen, nicht zu verurteilen. Jeder von uns wird schon Verräter gewesen sein. Jeder von uns wird schon derjenige gewesen sein, der verraten worden ist. Insofern geht es nicht darum, den anderen zu verurteilen mit dem, was er tut, sondern zu gucken, wo sind unsere Anteile daran und was können wir daraus machen. Letzter Punkt, wir sind hier als Gemeinde zusammen, wir sind zur Gemeinschaft berufen. Das hat sich Gott, das hat sich Jesus ganz bewusst so ausgedacht. Er hat uns als Gemeinde zusammengestellt. Aber bestimmt nicht dafür, dass wir uns gegenseitig ignorieren. Bestimmt nicht dafür, dass wir kein Interesse an dem anderen haben, wie es im Moment gerade geht. Bestimmt nicht dafür, dass wenn wir wissen, wie es dem anderen geht, wir wissen, was wir eigentlich tun sollten, es anschließend sein lassen. Sondern da wird die Frage sein, wo versuchen wir immer im Rahmen unserer Möglichkeiten wirklich eine lebensverändernde Gemeinschaft zu leben in unserer Gemeinde. Komme zum Schluss. Corona, Passion, Zusammensinken. Der Ausblick ist wichtig. Der Ausblick darin ist wichtig. Und das ist das, was Jesus angeboten hat in seinem letzten Abendmahl. Es ist diese Gemeinschaft, weil Passion ist der Weg zu Ostern. Und der Weg ist an der Stelle nicht das Ziel, sondern Ostern ist das Ziel der Passion. Und es geht darum, dass aus diesem größten Dunkel, da wo der Satan geglaubt hat, er feiert seinen größten Sieg, seine größte Niederlage daraus entstanden ist. Und ich finde das so klasse, in der Passionszeit immer wieder darüber nachdenken zu können, dass wir genau uns auf diesem Weg befinden zu Ostern und aus Ostern heraus in das ewige Leben mit Jesus, zu diesen Wohnungen, die er gebaut hat, dass wir unterwegs sind mit dem König der Könige, der sagt, Teufel, du kannst dir gerade mal ausdenken, was du willst. Guck mal, da hast du geglaubt, du hättest einen großen Sieg errungen und es war deine größte Niederlage, die daraus geworden ist. Ich bin größer als du. Wir sind unterwegs in Freiheit, freier Wille. Das ist schön. Das ist manchmal ganz schön anstrengend und doof, weil es uns herausfordert, gucken zu müssen, was ist jetzt richtig, zu hinterfragen, dein Wille geschehe. Und deswegen brauchen wir auch das immer wieder, dass wir einmal diejenigen sind, die in der Mächtigung unterwegs sind. Wir sind ausgestattet mit all dem, wo Jesus gesagt hat, das braucht ihr, um durch dieses Leben gut durchzukommen. Und trotzdem werden wir wie Judas und Petrus immer wieder scheitern. Wir brauchen immer wieder neu die Erlösung. Und genau die Erlösung, das ist der Unterschied, der Unterschiede zu Unterschieden macht. Das ist das, was in unserem Leben drin sein muss. Diese Umkehr zu unserem Herrn, der uns dann ermöglicht, zu ihm zurückzukommen und dauerhaft gerettet zu sein. Weil ich fände es schon cool, weiß nicht, ob Jesus irgendwann den Spruch nochmal irgendwo bringen wird gegenüber Gott. Ne? Ich habe alle bewahrt, die du bewahrt hast, außer, ja, da wird es ja mittlerweile ein paar mehr geben als nur Judas. Und ich wäre gern bei der anderen Truppe. Ne? Ich fände es schön, wenn das funktioniert hätte. Ich wünsche euch das, dass das funktioniert und hoffe, ihr könnt dazu euer Amen sagen. Amen.